Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
2 Monate Auszeit. Wenn Väter in Elternzeit gehen, dann nehmen sie meist die sogenannten 2 Vätermonate. Wer mehr nimmt, muss mitunter damit rechnen, schräg angeguckt zu werden, etwa im Job. Doch es geht auch anders. Die Berliner Charité hat Väterbeauftragte, die werdende Väter unterstützen sollen. Wir haben einen Beauftragten getroffen und das ist unser Beitrag zum Vatertag in dieser Woche. Und wie sich China zunehmend seinen Einfluss in Südamerika sichert. Auch das berichten wir in Wirtschaft am Mittag. Mein Name ist Sena Fründrich. Schönen guten Tag. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Dieses Sprichwort sollen deutsche Banken jetzt noch stärker beherzigen. Die Finanzaufsicht BaFin verlangt, dass sie Vorsorge treffen und ihren Puffer aufstocken. Angesichts des heiß laufenden Immobilienmarktes und wegen der Konjunkturabkühlung. Die Banken sollen sich auf mögliche Risiken vorbereiten. Die sehen das aber anders und sagen, die Vorgabe komme zur Unzeit. Mischa Erhardt berichtet.
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. So lautet das Hintergrundmotto der nun getroffenen Maßnahme zur Bankenregulierung. In konjunkturell guten Zeiten sollen die Banken zusätzliche Kapitalpuffer schaffen, die sie in schlechten Zeiten nutzen können. Damit wollen die Aufseher verhindern, dass Banken in wirtschaftlich schlechten Zeiten ihre Kreditvergabe einschränken müssen. Denn das würde die Wirtschaft in einem konjunkturellen Abschwung zusätzlich belasten. Felix Hufeld, Chef der Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin, deutete das Problem aus seiner Sicht bereits vor wenigen Wochen bei der Jahresbilanz seiner Behörde an.
Der Finanzaufseher in mir warnt, wer Investitionen oder Kreditvergaben privilegiert, ohne auf die Risiken zu achten, legt den Grundstein für die nächste Krise.
Vor allem am Immobilienmarkt sehen Beobachter mittlerweile Zeichen einer Überhitzung, die sich im konjunkturellen Abschwung als Problem herausstellen könnte. Fabian Lindner, Konjunktur- und Finanzmarktexperte der Hans-Böckler-Stiftung, findet die Maßnahme deswegen grundsätzlich sinnvoll.
Das ist sozusagen präventiv die Möglichkeit, einfach jetzt schon, wo die Zeit einigermaßen gut ist, höhere Anforderungen ans Eigenkapital zu stellen. Man spart, wenn es gut läuft, und wenn man dann in der Not ist, dann hat man. Und von daher ist das eine gute Maßnahme.
Zu der Maßnahme passt jedenfalls, dass die Banken der Eurozone ihre Kreditvergabe jüngst ausgeweitet haben. Das hat heute die Europäische Zentralbank bekannt gegeben. Mit einer Steigerung von Firmenkrediten um knapp 4% ist im April das bislang stärkste Wachstum in diesem Jahr erreicht worden. Die Banken dagegen sehen die neue Risikovorsorge kritisch. Die Kapitalpuffer kämen zur Unzeit. Ernsthafte Risiken für die Finanzstabilität seien derzeit nicht zu erkennen. Die Banken stünden durch die schärfere Regulierung stabiler da als vor der Finanzkrise vor 10 Jahren und die Kreditvergabe in Deutschland entwickle sich durchschnittlich. Hinzu käme das Problem, dass die aktuelle konjunkturelle Lage fragil sei, auch angesichts der vorhandenen Risiken. Kerstin Altendorf, Sprecherin für die deutsche Kreditwirtschaft.
Wir haben einen Ausgang der Europawahl mit Mehrheitsverhältnissen, die die Kommissionsbildung nicht einfacher machen wird. Wir haben einen Ausgang der Europawahl, der den harten Brexit wahrscheinlicher macht. Wir haben den eskalierenden Handelsstreit zwischen USA und China. In dieser unsicheren Lage könnte es sein, dass der antizyklische Puffer konjunkturell sogar prozyklisch wirkt.
Sprich, die Puffer könnten einen möglichen Abschwung verstärken. Die Regulierer verlangen ab Juli von den Banken einen Kapitalpuffer von 0,25% zusätzlich zu den bestehenden Sicherheiten. Damit müssen die Finanzinstitute laut Berechnungen der Bundesbank zusätzlich rund 5,3 Milliarden Euro zurücklegen. Ob die Maßnahme nun zur richtigen Zeit oder zur Unzeit kommt, wird man wohl erst später beurteilen können, meint Fabian Lindner.
Ich denke jetzt vielleicht etwas rückblickend, dass man vielleicht schon vor 2 Jahren sowas hätte einführen können. Wichtig ist aber auch, dass man einfach so ein relativ neues Instrument, was da die Aufsicht hat, dass man das auch mal einsetzt. Und jetzt ist die Hoffnung, dass es noch zur rechten Zeit ist.
Deutsche Banken sollen ihren Puffer aufstocken. Richtig gut kommt das bei denen aber nicht an. Schauen wir jetzt auf die Kursbewegung dazu an der Frankfurter Börse. Dahin schalten wir zu Claudia Werle. Frau Werle, welche Reaktion sehen Sie?
Ja, wenig verwunderlich. Aktien der Deutschen Bank sind große Verlierer im DAX. Sie geben 2% nach. Da gibt es auch negative Analystenkommentare. Da wird bezweifelt, dass das Geldhaus mittelfristig eine entsprechende Rendite auf das Eigenkapital erzielen könnte. Die Probleme im Investmentbanking seien einfach groß, so die Begründung. Ein deutliches Minus auch bei Commerzbankpapieren im MDAX. Die Papiere 1,5% tiefer.
Grund für die Vorgabe sind ja eingetrübte Konjunkturerwartungen. Die zeigen sich inzwischen auch bei den Konsumenten. Die Konsumlaune hat etwas nachgelassen. Der Konsum stützt aber die Wirtschaft. Gerät diese Stütze ins Wanken?
Darüber habe ich mich kurz vor dieser Sendung mit Ulrich Carter unterhalten. Ulrich Carter ist Chefvolkswirt bei der DK Bank. Und zunächst ging es in dem Gespräch um den Arbeitsmarkt, um die Arbeitsplätze. Warum die Lage auf dem Arbeitsmarkt eine so wichtige Stütze für den Konsum ist, das wollte ich von Ulrich Carter wissen. Und hier ist seine Antwort.
Die Anzahl der Arbeitsplätze in Deutschland ist angestiegen. Insbesondere auch die sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze sind von der Anzahl her gewachsen. Und auch die Lohndynamik ist hoch. Im Vergleich haben wir jetzt seit 4-5 Jahren Zuwächse bei den Tariflöhnen real, das heißt nach Inflation von 1,5-2,5%. Das ist seit den 70er Jahren so nicht mehr vorgekommen. Und beide Pfeiler sorgen eben für diese Beruhigung auch der Konsumenten und auch für das Kaufverhalten.
Viele Menschen arbeiten ja in Unternehmen, die stark vom Export abhängig sind. Wenn die Weltwirtschaft nicht mehr so rund läuft, müsste das über kurz oder lang auch Auswirkungen auf die Arbeitsplätze haben.
Hier steht insbesondere die Industrie unter Druck. Das ist so, aber die Industrie ist auch in Deutschland ein Teil, der nur noch ein Viertel der Wirtschaft ausmacht. Die laute Musik spielt im Dienstleistungssektor und der ist sehr stark.
Wie ist es um Investitionen bestellt?
Investitionen sind generell vom Trend her schwächer als in den vergangenen Jahrzehnten. Das hat wahrscheinlich eher demografische Gründe. Die Frage, wie groß kann das Wachstum in der Zukunft noch sein? Es hat Gründe der Veränderung von Produktionstechnologien. Die digitalen Industrien oder digitalen Branchen brauchen nicht mehr so viel physische Investitionen. Also man rätselt ein bisschen, warum. Aber es ist feststellbar, dass wir geringere Investitionstrends haben. Und dann kommen kürzerfristige Einflüsse. Das ist immer der Fall, so halbjährliche Einflüsse auf die Investitionen. Das ist politische Verunsicherung beispielsweise. Wir laufen jetzt wieder in eine Zeit rein, wo wir das Thema Italien haben. Das Thema Brexit wird auch noch mal im Herbst ganz, ganz heiß werden. Und es wird auch wieder eine Zurückhaltung bei den Investitionen in Deutschland bringen können. Das ist dann für die Konjunktur wiederum problematisch. Aber wir sollten die Kirche im Dorf lassen. Wir haben keine rezessiven Tendenzen hier. Wir haben eine Abschwächung des Aufschwungs, aber eben immerhin des Aufschwungs.
Wenn sich äußere Rahmenbedingungen ändern, wenn neue Techniken, neue Technologien eingeführt werden, wenn sich die Art und Weise, wie Handel getrieben wird, verändert, damit sind ja auch ganz große Chancen verbunden. Werden diese Chancen genutzt?
Ich glaube, Europa hat sehr gute Ansätze, sehr gute Voraussetzungen, auch in den nächsten Jahrzehnten ein Hochtechnologie- und damit auch hochproduktiver Standort und damit eben auch ein Standort mit viel Wohlstand zu sein. Wir haben sehr gute Ansätze, was das Thema Datensicherheit angeht. Wir haben einen großen Binnenmarkt, der sehr viele Qualitäten aufweist, angefangen von der Qualität der Mitarbeiter über Forschung und Technologie. Woran es hapert in Europa, ist die Umsetzung von technologischen Entwicklungen in unternehmerische Ergebnisse. Oft wird hier Spitzenforschung betrieben, gerade in Deutschland, aber die Umsetzung in Unternehmen, in Produkte, in neue Märkte findet woanders statt. Das liegt eventuell unter anderem auch an zu vielen Regeln, was unternehmerische Tätigkeit auch behindert. Wenn Europa es schafft, ein paar Stolperfallen und Hindernisse wegzuschaffen in den nächsten Jahren, dann kann Europa aber in diesem großen Wettstreit zwischen China und Amerika eine sehr, sehr gute und mächtige Position einnehmen.
Wie lange werden die Verbraucher noch Stütze der Wirtschaft sein?
Sollte es nicht zu einem sehr starken weltweiten Rückgang der Nachfrage kommen oder zu einem ganz heftigen innereuropäischen Schock, beispielsweise durch Themen aus dem Euro heraus, vielleicht rund um Italien, sollten also diese großen externen negativen Schocks ausbleiben, dann wird diese Entwicklung noch 1-2 Jahre weitergehen. Natürlich fängt irgendwann auch die Anzahl der Arbeitsplätze in Deutschland an zu sinken. Das sind demografische Effekte, die irgendwann einsetzen. Aber das passiert nicht abrupt.
Das sagt Ulrich Carter, der Chefvolkswirt der DK Bank.
Und er hat das Stichwort Italien schon gegeben. Die Regierung in Italien rechnet damit, dass sie 1 Milliarden Bußgeld zahlen könnte wegen Verstoßes gegen europäische Haushaltsregeln. Trübt dieser Konflikt den Aktienhandel insgesamt heute?
Ja, das ist zumindest ein Punkt, der Anlegern Bauchschmerzen bereitet. Italien hat ja schon einen immens hohen Schuldenberg. Und wenn nun die Ankündigung kommt, wir wollen noch mehr Geld ausgeben, sonst drohe eine Schuldenkrise 2.0. Das ist etwas, was hier an der Börse keiner haben möchte. Der DAX zunächst im Plus, das hat aber nicht lange gehalten. Aktuell ein Minus von 25 Punkten. Der DAX steht jetzt bei 12.046.
Schauen wir kurz auf ThyssenKrupp. Die führen den DAX an. Warum?
Ja, da gibt es eine Kaufempfehlung für die Aktie. Spannend ist, wie der Konzern sich in Zukunft aufstellen will. Die geplante Fusion mit Tata Steel ist vom Tisch. Die Probleme sind aber nach wie vor da. Also Überkapazitäten, billige Produkte aus China. ThyssenKrupp muss darauf Antworten finden, auch wie es personell weitergeht. Die Aktien heute 1,5% im Plus.
Der chinesische Internethändler Alibaba plant anscheinend einen zweiten Börsengang. Nach der Wall Street könnte es an die Börse in Hongkong gehen. Sind das Gerüchte, die bewegen?
Ja, da spiegeln sich einfach die rasanten Veränderungen im Handel wieder. Also Amazon hat ja hierzulande eine große Bedeutung. In Asien sieht das anders aus. Dort ist Alibaba mächtig, sehr mächtig. Und nun geht es also darum, dass die Chinesen zum einen unabhängiger werden wollen angesichts der vielen Handelskonflikte. Alibaba ist nach Microsoft und Amazon jetzt schon der drittgrößte Cloud-Dienstleister in der Welt. Es geht aber auch um die weltweite Präsenz im Online-Handel. Ja, und mit diesem Börsengang will man einfach attraktiver werden für Banken, aber auch für Kunden in Asien.
Schauen wir noch auf Euro-Anleihen und den Goldpreis.
Der Euro etwas schwächer, wird mit $1,1187 gehandelt. Die Umlaufrendite gesunken von -0,18 auf -0,21%. Und die Feinunze Gold, gestern Feiertag in London, deswegen kein Fixing. Aktuell der Goldpreis $1,283,59.
Börseninformationen von Claudia Werle waren das. Jahrzehntelang vernachlässigt, wird nun heftig geworben. Deutschland hat sich lange Zeit nicht so sonderlich stark um Lateinamerika bemüht. Doch das ändert sich. Außenminister Maas hat heute zur Lateinamerika-Konferenz nach Berlin geladen. Grund für das Engagement könnte auch sein, dass China in Lateinamerika zunehmend an Einfluss gewinnt. Wie sich das in den Ländern darstellt, das berichtet Anne Herberg aus Buenos Aires.
Ein Händedruck, ein Lächeln fürs Foto und das Signal, die Beziehungen sind wiederhergestellt. Das war die Mission, mit der Brasiliens Vizepräsident, der als gemäßigt geltende General Hamilton Mourão, vergangene Woche nach Peking gereist ist. Das ist ein neuer Ton. Noch im Wahlkampf hatte Jair Bolsonaro gewettert, China kaufe Brasilien auf. Staudämme, Kraftwerke, Eisenbahnlinien, Straßen und Häfen im Austausch für Soja, Rindfleisch und Rohstoffe. Auch in Chile und Peru ist China heute wichtigster Handelspartner, dazu größter Geldgeber der Region. Während sowohl die USA als auch die EU Lateinamerika lange links liegen ließen, markierte China Terrain. Ernesto Fernández Taboada ist Geschäftsführer der argentinisch-chinesischen Handelskammer. Es gibt ein physisches Gesetz, das besagt, der Raum, der nicht besetzt wird, den besetzt ein anderer. Und was China für uns so attraktiv macht, ist, dass sie die Finanzierung für ihre Projekte gleich mitbringen. Zuerst sicherte sich die Volksrepublik Rohstoff- und Energiequellen, investierte dann in Infrastruktur. Lateinamerika, so der Wunsch Pekings, soll Teil des ambitionierten Infrastrukturprojektes Neue Seidenstraße werden und dadurch auch in die Wertschöpfungsketten der eigenen Industrie eingegliedert werden, sagt Marcela Cristini von der Stiftung für lateinamerikanische Wirtschaftsforschung, FIEL.
China se está moviendo ahora.
China dringt immer mehr in Branchen vor, in denen es um komplexere und teurere Produkte geht. Es geht um Handys, Laptops, Autos, aber zunehmend auch um Datenkommunikation, Digitalisierung und Güter, bei denen man direkt mit US-amerikanischen und europäischen Firmen konkurriert. Dabei sind neue Abhängigkeiten entstanden und die Win-Win-Situation längst in eine Schieflage geraten, zulasten Lateinamerikas, umso mehr seit die Rohstoffpreise drastisch eingebrochen sind.
Anne Herberg war das. Elternzeit, das ist vor allem noch immer Mütterzeit, denn etwa 2/3 der Väter in Deutschland nehmen gar keine Elternzeit und überlassen das erste Jahr der Mutter. Doch ein wenig ändert sich das auch. Die Zahl der Väter, die zu Hause bleibt, in den ersten Monaten steigt und das liegt auch an Vorbildern, an anderen Vätern, die sich trauen, Elternzeit zu nehmen, auch mehr als die üblichen 2 Monate. Zu solchen Vorbildern etwa gehört auch der Väterbeauftragte der Berliner Charité. Werdende Väter bekommen bei ihm Unterstützung. Manfred Götzke über einen Post, der vielleicht auch für andere Arbeitgeber bedenkenswert wäre.
Als René Greif 2010 Elternzeit beantragte, erntete er in seinem Bekanntenkreis ziemlich viel Kopfschütteln und Stirnrunzeln. Denn der Verwaltungsangestellte in der Berliner Charité wollte nicht nur die üblichen 2 Vätermonate zu Hause bleiben.
Damals bei meinem ersten Fall, wo ich gesagt habe, ich mache 5 Monate, das war ein absoluter Ausnahmefall damals, so lange Elternzeit zu machen. Man galt da als Ausnahme, aber meine damalige Chefin, selbst hatte sie keine Kinder, hat gesagt gehabt, ich wusste, dass sie das machen. Das ist genau das Richtige.
Ein absoluter Exot wäre Greif heute zwar nicht mehr, doch auch im Jahr 2019 beziehen nur wenige Väter länger als 2 Monate Elterngeld, um ihre Kinder zu betreuen. Laut einer aktuellen Auswertung des Statistischen Bundesamtes planen Väter durchschnittlich 3 Monate Elternzeit. Bei Müttern liegt die geplante Bezugsdauer bei knapp 12 Monaten. Elternzeit ist also auch im Jahr 2019 vor allem Mütterzeit. Um das zu ändern, hat Greifs Arbeitgeber, die Charité, schon vor einigen Jahren eine spezielle Väterberatung eingeführt.
Das war damals die Richtung vom Vorstand. Wir wollen auch hier die Familien entlasten und auch die Väter im Prinzip mal die Möglichkeit geben, dass sie zu Hause bleiben können und sich um die Kinder kümmern können und diese Elternzeit eben auch in Anspruch nehmen können.
Seit 2013 ist Greif nun einer von drei ehrenamtlichen Väterbeauftragten in der Berliner Universitätsmedizin mit ihren gut 14.000 Mitarbeitern.
Man berät halt eben, wie lange man Elternzeit nehmen kann, welche gesetzlichen Verpflichtungen einzuhalten sind, was wir intern dafür Regularien haben, Formulare etc., was dementsprechend halt für eine entspannte Beginn der Elternzeit halt eben notwendig ist.
Oft geht es aber nicht nur um Bürokratie, sondern auch um ein lockeres Gespräch von Vater zu Vater, erzählt Greif.
Also gerade vor der Geburt sind ja auch einige Fragen, wo die Väter halt eben einfach ein offenes Ohr haben wollen oder einfach mal die Informationen haben wollen, wie man das selbst erfahren hat. Zum Beispiel, wenn eine Risikoschwangerschaft besteht oder was mache ich mit Untersuchungen, zum Beispiel von der Trisomie 21 bis hin zur Feindiagnostik. Ja, und will ich bei der Geburt eigentlich dabei sein? Das ist auch manchmal so die Frage, wo man selbst sagt, ja, ich habe es so und so erlebt und ich kann das und das empfehlen.
Wie viele Väter wie viele Monate in der Charité nun genau zu Hause bleiben, darüber führt er keine Statistik. Er sagt aber schon, Elterngeld beziehen als Vater, das ist normaler geworden. Auch in einem Arbeitsumfeld, in dem ganz überwiegend Männer die Führungspositionen bekleiden.
Also es wird immer mehr und immer besser angenommen, sodass auch Väter, die früher nie Elternzeit gemacht hätten, jetzt Elternzeit machen. Ich selbst bin ja auch in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert und dort war es so, dass die aus ihren Betrieben auch immer wieder gesagt haben, um Gottes Willen, nein, ich werde da nicht mal fragen nach Elternzeit. Und ich sage so, Mensch, du hast doch das Anrecht drauf. Die jetzt beim zweiten Kind gesagt haben, wo ich mit denen geredet habe, sage, und, wie sieht's aus, Elternzeit? Ja, klar, schon beantragt.
Doch auch in der dezidiert familienfreundlichen Charité sorgen sich viele seiner Kollegen nach wie vor, dass es ihnen zum Nachteil gereicht, wenn sie sich die gesetzlich garantierte Auszeit für die Familie etwas länger nehmen wollen.
Diese Vorbehalte kenne ich nicht nur aus der Charité. Diese Vorbehalte sind ja auch gerade in der Industrie ein großes Problem. Ich brauche gar nicht zum Chef zu kommen, wenn ich dem sage, ich möchte ein Jahr zu Hause bleiben. Dann guckt er mich an und sagt, dann brauchst du gar nicht wieder zu kommen. Das mag aus der Industrie sicherlich bekannt sein. Aber in der Charité ist es mittlerweile auf jeden Fall so, dass man da relativ entspannt an die Sache rangehen kann.
Und sollte doch mal ein Chef Nein sagen, rät er seinen Kollegen, sag doch einfach, soll ich dir mal unseren Väterbeauftragten vorbeischicken? Das reiche dann schon als dezenter Hinweis.
Manfred Götzke über den Väterbeauftragten der Charité. Musik hören, Videos gucken, telefonieren, twittern. Smartphones gehören mittlerweile vor allem für Kinder und Jugendliche zum Alltag. Mehr jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Günter Hetzke.
Ja, diese Alltäglichkeit, das ergab eine Umfrage des Digitalverbandes Bitkom.
Man sieht hier ganz klar, dass das Handy aus dem Leben der Jugendlichen nicht mehr wegzudenken ist. Wenn man sieht, dass nahezu 100% der ab 12-Jährigen ein eigenes Handy haben oder Zugriff auf ein Handy haben, ist das eine Größenordnung, die vor einigen Jahren noch irgendwo 10, 12 Punkte niedriger war.
So Bitkom-Präsident Achim Berg, der bei der Vorstellung der Studie empfahl, dass Kinder deshalb frühzeitig lernen sollten, kompetent mit den Geräten umzugehen und sich sicher im Internet zu bewegen. Und wo bewegen sie sich? Ganz oben auf der Liste steht bei den 10- bis 18-Jährigen vor allem das Streamen von Musik, gefolgt vom Anschauen von Videos. Staatsanwaltschaft, Steuerfahndung und Landeskriminalamt haben heute Räume bei Porsche und bei Finanzbehörden durchsucht. In diesem Fall geht es um den Verdacht auf Bestechung und Untreue. Nach den bisherigen Ermittlungen soll ein Beamter des Konzernprüfungsamtes Stuttgart bei einer Betriebsprüfung geheime Informationen an einen Steuerberater der Porsche AG verraten und im Gegenzug Vorteile angenommen haben. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Junge Menschen haben meist Schulden bei ihrem Mobilfunkanbieter, ältere bei der Bank. Fast zwei Drittel der unter 25-Jährigen, die im vergangenen Jahr eine Schuldnerberatungsstelle aufsuchten, hatten Schulden bei Telekommunikationsunternehmen, wie das Statistische Bundesamt heute mitteilte. Die Höhe dieser Schulden lag im Schnitt bei fast 1.600 Euro. Schuldner ab 65 Jahren haben dagegen meist Schulden bei Kreditinstituten und die Summe, mit der sie im Schnitt in der Kreide standen, war dabei deutlich höher als bei den Jugendlichen, nämlich knapp 23.000 Euro. Die große Mehrheit der Deutschen ist hochgradig unzufrieden mit dem Stand der Dinge beim Klima- und beim Umweltschutz. Das geht aus der Umweltbewusstseinsstudie 2018 des Bundesumweltministeriums und des Umweltbundesamtes hervor. So sind 4 von 5 Befragten der Ansicht, dass die Energiewende zu langsam vorankommt. Aber auch der Kurs in der Agrar- und Verkehrspolitik stößt auf Kritik. Durch landesweite Streiks ist der öffentliche Verkehr in den Niederlanden lahmgelegt worden. Seit heute Vormittag fahren keine Busse, Straßenbahnen, Fähren oder Züge. Auch der Reiseverkehr nach Deutschland wird behindert. Die Gewerkschaften streiken wegen Regelungen in der Rente. Die auf zum Beispiel das Rentenalter soll auf mehr als 67 Jahre angehoben werden.
Wirtschaftsnachrichten von Günter Hetzke. Sie werden eingesetzt, wenn es Engpässe gibt. Leiharbeiter, die auch in der Pflege inzwischen eine Rolle spielen. Und für einige Beschäftigte ist das manchmal auch das bessere Modell. Doch eine Alterswissenschaftlerin warnt nun, die Zeitarbeit könnte die Pflegekosten weiter in die Höhe treiben. Gottlob Schober berichtet.
Die Alterswissenschaftlerin Segmüller von der Hochschule für Gesundheit in Bochum sagte dem ARD-Politikmagazin Report Mainz, der Eigenanteil für Betroffene werde massiv steigen. Hintergrund ist eine Umfrage des größten Lobbyverbandes privater Pflegeeinrichtungen, dem Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste. Der Verband hat 700 Pflegeeinrichtungen befragt. Fast die Hälfte gab an, Leiharbeiter zu beschäftigen. Dadurch entstünden zusätzliche Kosten von fast 90%. Diese Mehrkosten für Leiharbeiter werden von den Pflegeversicherungen nicht übernommen. Denn die Versicherungen zahlen für jeden Bedürftigen nur einen festen Betrag, entsprechend dem Pflegegrad. Die höheren Kosten für Leiharbeiter könnten deshalb an die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen weitergegeben werden. Nach Recherchen von Report Mainz ist es für Pflegekräfte zunehmend attraktiv, in die Leiharbeit zu wechseln. Dort verdienten sie mehr Geld und könnten Dienst- und Urlaubszeiten flexibler wählen.
Es könnte eine Megafusion werden, sollten die Autobauer Fiat Chrysler und Renault tatsächlich zusammengehen. Denn damit entstünde der weltweit drittgrößte Automobilkonzern. Klar, dass diese mögliche Hochzeit die Wirtschaftskommentare heute dominiert. Eine Auswahl jetzt in der Wirtschaftspresseschau.
Die neue Osnabrücker Zeitung gibt allerdings zu bedenken, Größe allein ist kein Garant für eine rosige Zukunft. Das haben zuletzt Konglomerate in anderen Branchen wie der Stahlindustrie gezeigt. Dennoch könnte der Zusammenschluss von Fiat Chrysler und Renault die Schwächen des jeweils anderen in Europa bzw. den USA ausgleichen. Es wird auch darum gehen, Werke besser auszulasten, um so die Profitabilität zu steigern und künftig Synergien zu nutzen. Das heißt auch, dass langfristig die Belegschaft abgebaut wird. Für die Frankfurter Rundschau zeigen die Pläne, wie hoch der Druck für die Kraftfahrzeugbauer ist, Elektromobilität, Vernetzung und autonomes Fahren zu meistern. Bei Fiat Chrysler ist die Angelegenheit dringlich. In den USA konnte sich Chrysler zwar dank des Dauerbooms bei SUVs und Pickups behaupten, doch der Konzern ist technologisch ausgebrannt. Renault könnte die Rolle des Retters übernehmen. Ein neuer Gigant könnte entstehen und den technologischen Wandel befeuern. Doch die Hürden sind genauso gigantisch. Allein schon wegen der in Rom regierenden Populisten. Die können den Flirt der Fiat-Manager mit den Franzosen flugs beenden. Auch die Börsenzeitung bleibt skeptisch. Mit Renault und FCA fänden zwei Autobauer zusammen, die beide in Sachen Profitabilität hinterherhinken. Je Auto verdient Renault kaum mehr als FCA. Die versprochenen Milliardensynergien sind erstmal nur ein Hoffnungswert. Ohne Nissan würde die fusionierte Renault-FCA zudem im Vergleich zur bisherigen Allianz deutlich schrumpfen. Nur mit den Japanern entstünde ein echter Champion. Was bisher präsentiert wird, ist eine Notgeburt. Zum Schluss doch noch ein kurzer Blick nach Europa. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung beschreibt die Lage nach der Wahl als unübersichtlich. Zudem habe die wirtschaftspolitisch gewichtigste Personalentscheidung mit dem Ergebnis nur indirekt zu tun. Sollte der CSU-Politiker Weber Kommissionschef werden, könnte kein Deutscher noch einen Spitzenposten erhalten. Bundesbankpräsident Weidmann hätte dann keine Chance, im Herbst neuer Präsident der Europäischen Zentralbank zu werden. Andererseits kommt das EU-Personalkarussell erst langsam in Schwung. Wer sich darauf am Ende halten wird, auch das lässt sich heute noch kaum sagen.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Die Grünen liegen vorn und nicht die AfD. Das gilt in vielen Städten nach der Europawahl, auch in Jena. Und darüber sprechen wir mit dem Oberbürgermeister der Stadt in Deutschland heute. Dann übernimmt hier Andreas Diehl am Mikrofon. Mein Name ist Sina Fröndrich. Das war Wirtschaft am Mittag. Mehr von uns in Wirtschaft und Gesellschaft um 17:05 Uhr. Tschüss.